Früher hießen in vielen Jahrhunderten die Eremiten Waldbrüder oder Waldschwestern, weil sie halt eben immer abseits in Gebirgen, in Waldgegenden gelebt haben und durchaus auch eine Menge Ahnung, eine Menge Sensibilität hatten für Schöpfung.
So wie Maria Anna Lehnen. Die Eremitin kommt in Osnabrück zur Welt, lebt in den 80er Jahren in Venezuela und seit über 2 Jahrzehnten zwischen Wäldern und Wiesen in einer einsam gelegenen Klause im Bistum Osnabrück. Da gehöre die umgebende Natur untrennbar zum Lebens- und Glaubensweg dazu.
Klimawandel ist auch hier bei mir hier kein Fremdwort und das spüre ich auch. Allein schon an den verschiedenen Jahreszeiten, die sich verändern.
Überlegungen zu Auswirkungen des Klimawandels bedingen einen sorgenvollen Grundton beim deutlich erkennbaren Wandel der Wetterlage rund um die kleine Klause. Und der Wissenschaftler Dr. Peter Borchert widmet sich Zeichen der klimatischen Veränderungen in Äthiopien, wo Wälder beinahe nur noch rund um Kirchen zu finden sind.
Das kann man so sagen, dass der Wald untrennbar zur Kirche gehört und es wurde auch wissenschaftlich untersucht.
Betont der anerkannte Experte für die Bewahrung von Klöstern und Kirchenwäldern, derzeit tätig im Auftrag von Brot für die Welt, einer Einrichtung des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutschland, die sich seit 1959 im Kampf gegen Armut für Gerechtigkeit und Gleichberechtigung einsetzt. Zunächst mit 3 Mitarbeitenden. Heute fördert das Hilfswerk mehr als 2000 Projekte in über 90 Ländern. Peter Borchert engagiert sich in Äthiopien für eine würdevolle Lebensqualität, für Klimaschutz, durch die Bewahrung und Ausweitung der Kirchenwälder.
Die einzelnen Quellen, die einzelnen Schriften der äthiopisch-orthodoxen Kirche schließen den Wald eben schon als Teil der Kirche mit ein. Also es ist wirklich eine aufgeschriebene Ökotheologie, die den Wald mit umfasst. Man hat sicher sich auch in dem Wald versteckt, vor außen. Dann hat ja die Kirche eben auch den Wald geschützt und sowas eben dann quasi ein Synergieeffekt, der natürlich in der Philosophie oder in der Theologie der Kirche eben als ein Verständnis wurde, dass der Wald eben dazugehört. Also als wirklich als Kleid der Kirche, als Raum der Spiritualität um die Kirche rum, wo man sich eben hingeben konnte, besinnen konnte. Man hatte eben in so einem Wald einzelne größere Bäume, wo sich die einzelnen Dorfgemeinschaften nach dem Gottesdienst treffen. Und dementsprechend hatte er eben eine sehr hohe kirchliche und gesellschaftliche Funktion als Ort der Zusammenkunft.
Hierzulande ist heutzutage eine überlebenswichtige Abhängigkeit vom Wald kaum vorstellbar. Und damit einhergehend auch die geringere Wertschätzung, was der Wald zu bieten hat. Anders als bei Eremitinnen und Eremiten seit Hunderten von Jahren.
Also sie waren oft jemand, der Heilkräuter kannte, der den Menschen etwas geben konnten, also von den Nahrungsmitteln des Waldes. Und das sind Dinge, die natürlich diese Lebensform auch geprägt haben.
Ich habe die Zisterzienser als Großkonzern dargestellt, die flache Hierarchien hatten, die Controlling-Mechanismen hatten und die in Ebracht auf Waldwirtschaft gesetzt haben. Ökologie hatten die nicht im Sinn, weil sie es nicht wussten. Da kann man ihnen auch nicht vorwerfen.
Dr. Joachim Hamberger leitet das Bayerische Amt für Waldgenetik, das sich unter anderem mit Herkünften von Baumarten im Klimawandel beschäftigt. Und er ist Vorsitzender des Vereins für Nachhaltigkeit e.V., der sich laut Website
bemüht, langfristiges Denken, wertebasiertes Handeln und zukunftsfähige Innovation aus dem Wald in die Welt zu bringen.
Klöster spielen in diesem Kontext eine bedenkenswerte Rolle, konkret der Orden der Zisterzienser.
Sie werden von manchen als Naturschützer, ich sag mal, verherrlicht, was etwas übertrieben ist. Das haben sie sozusagen so nebenbei gemacht, weil sie halt Alteichen hatten. Und in den Alteichen war Kronentotholz und da haben jede Menge Urwaldreliktarten überlebt. Und deshalb sind die Zisterzienser naturschutzmäßig interessant.
Die Eremitin Maria Anna Lehnen stimmte der Orden der Klarissen auf ein naturverbundeneres Leben ein.
auch wenn Klarissen klausuriert sind, aber die haben in der Regel alle irgendwo einen großen Garten, die haben ein großes Gespür für Schöpfung. Und das hängt natürlich ganz stark zusammen, dass Clara von Assisi damals mit Franziskus von Assisi eng befreundet war und eigentlich sein Leben leben wollte, also Eremit, Wanderprediger zu werden, was aber zu der Zeit natürlich für eine Frau überhaupt nicht ging. Wäre auch wahrscheinlich enorm gefährlich gewesen. Ich bin bei den Klarissen in Münster Postulantin gewesen, also bin eingetreten und so. Und das heißt ja dann, der Konvent muss gucken, passt die zu uns? Ist das was eine echte Berufung, ne, für Klarissen? Und da gibt es natürlich Gespräche über Gespräche und über Gespräche. Und irgendwann bei einem der letzten Gespräche sagte Schwester Lucia, meine Novizenmeisterin, dann, ja, also wir glauben nicht, dass Sie eine Berufung zur Clarisse haben, aber ich spüre bei Ihnen so irgendwas Eremitisches. Und ich hatte keine Ahnung, ich denke, Eremit, okay, mal gucken, was ist das? Ne? Und bin dann in Österreich eingetreten bei Clarissen Eremitinnen, bin da 2 Jahre gewesen, bin also vom Clarissen-Dasein schon geprägt. Ja, und bin dann aber da wieder raus, weil ich gesagt habe, nee, das ist auch nicht so das, was ich will oder soll. Und dann habe ich gesagt, okay, dann fange ich jetzt selber an. Und das war der Startschuss.
Seit 1994 lebt Maria Anna Lehnen als Waldschwester von und mit der Natur und allein dadurch mit einem sehr differenzierten Blick für benennbare Veränderungen in 2 Jahrzehnten.
Also zum einen, dass die Jahreszeiten eben sich stark verändert haben. Zum Beispiel im November hatten wir hier 15 Grad. Aber das ist auch für die Natur, ist das also krass. Also ich habe Bäume oder Büsche, die dann plötzlich anfangen zu blühen. Oder meine Ziegen, die dann plötzlich paarungsbereit werden, was sie sonst nie in dieser Jahreszeit sind, sondern immer nur im Frühling. Also wir haben hier rumgetobt und mein Bock ist völlig ausgerastet, weil er dachte, oh, es ist Paarungszeit oder so. Dann sind hier natürlich die Winter immer sanfter geworden. Ich kann mich nicht erinnern, weil wir das letzte Mal Schnee hatten hier. Das ist immer nur Matsch und Regen. Und also ein Winter, der wie früher war, so wenn ich auch noch von zu Hause kenne, so richtig mit Schnee und dann bei strahlendem Sonnenschein durch den Schnee laufen und so. Also habe ich schon ewig hier nicht mehr gehabt. Ne? Also gerade die Jahreszeiten. Und dann halt eben die Auswirkungen da drauf. Ne? Also von daher, gerade die Nässe, bei so einem alten Haus ist das schon immer ein Problem. Nicht, muss man gucken. Aber auch draußen. Also normalerweise sind meine Zäune sehr stabil und die sind auch sehr lange haltbar. Aber durch immer Regen, sind die dabei wirklich zu vergammeln teilweise. Ne? Und das sind auch so Auswirkungen, mit denen man so früher nie gerechnet hat. Ne?
Da gehe ich jetzt mal vom Wort Verantwortung aus. Ja? Da steckt das Wort drin. Ja? Und Verantwortung bedeutet kommunizieren. Und jeder, der etwas weiß, der ist befähigt und verantwortlich, Rechenschaft zu geben.
Ja, ich habe ein wunderschönes Buch geschrieben, Fülle über Schöpfung. Und es hat ja auch ganz gut verkauft. Und der Witz ist, wenn ich Lesungen mache damit oder wenn Menschen mir sagen, ja, das ist ganz toll. Ich sage, okay, und? Und? Also dann kommt, was soll ich denn machen, so nach dem Motto. Das heißt auch die Fähigkeit, sich auf diese Schöpfung einzulassen und zu begreifen, dass ich was ändern muss, dass ich irgendwie diese Schöpfung bewahren muss, den Schritt machen die Leute nicht.
Und das machen wir nicht nur als Einzelne, ja, sondern das machen wir auch als Gesellschaft. Und da ist es halt wichtig, dass immer wieder Leute auftreten, und weil wir jetzt im kirchlichen Kontext reden, kann man das ruhig mit Propheten vergleichen, dass immer wieder Leute mal auf den Tisch hauen und sagen, hoppla, wir laufen da in eine falsche Richtung. Deswegen wird sich nicht gleich alles ändern. Aber und jetzt mache ich den Dreh zur Nachhaltigkeit, zur Hoffnung. Ja. Wir brauchen auch ein Stückchen Mikrohoffnung, ja, für morgen. Also nicht nur, dass die Welt sich auf einmal ändert und wir auf einmal nur noch erneuerbare Energien haben etc., was schön wäre, dauert aber noch Jahrzehnte, sondern wir müssen auch hoffen für den nächsten Tag. Und es ist viel zu bequem zu sagen, angesichts all des Wissens, was wir haben, ja, die da oben sollen mal machen, ja, aber wir können ja eh nichts machen. Das ist bequem und das ist auch letztendlich unchristlich.
Klimawandel ist ein Thema, der in der Forstwirtschaft, Landwirtschaft auch, aber in der Forstwirtschaft besonders einschlägt, weil unsere Zeiten einfach länger sind.
Klosterförsterin Imke Beck hält rund um das Kloster Loccum in Niedersachsen zwischen Traditionsbewusstsein und Zukunftsplanung die Fäden verantwortungsvoll in Händen. Weitgehend fällt der Waldbestand unter die Kategorie historisch alte Waldstandorte.
Bis ich quasi einen Baum ernte, ist er, also wenn er wirklich reif ist oder Zeit ist, sind es mal gute 100 Jahre vergangen, manchmal auch mehr. Und das sind viele, viele Förstergenerationen, die quasi den einen Baum gehegt und gepflegt haben, bis ich ihn irgendwann ernten kann. Also die Früchte, die ich ernte, die kommen eben von nicht meinem Vorgänger, sondern meinem Vorvor- und Vorvorgänger, die eben diese Bäume gepflegt haben. Und die vor 100 Jahren haben noch nichts vom Klimawandel gehört. Und das ist auch jetzt ein Problem, darauf zu reagieren, weil einfach die Lebensspanne eines Baumes viel, viel länger ist.
Das ist das Tolle. Wir haben genetisch eine Fülle an Chancen, vor allem im Mittelmeerraum, wo auch heimische Arten Herkünfte haben, die genetisch an den Klima angepasst sind, das bei uns kommen wird. Damit können wir unsere Wälder, ich sag mal salopp, auffrischen, die ergänzen, dass sie schneller klimaresilient werden. Aber das kostet die Gesellschaft natürlich etwas. Ja, wir brauchen Förderung, Förderungsgelder für die Waldbesitzer. Wir brauchen gute Leute, Forstleute, die die Waldbesitzer beraten. Wir brauchen Bildungsaufwand, dass der Waldbesitzer das überhaupt versteht. Also die Möglichkeiten sind da. Es braucht halt den Mut, da auch Entscheidungen zu treffen. Und der Wald hat einen Nachteil gegenüber der aktuellen schnelllebigen Politik.
Und von dem her ist das ein ganz unsicheres Feld gerade, wo es, glaube ich, kein richtig und kein falsch gibt, wo man probieren muss und, glaube ich, gleichzeitig auf Altbewährtes setzen muss und sowohl aber auch eben neue Wege bestreiten. Nur alles eben, man darf sich nicht in eine Richtung festlegen. Das finde ich immer sehr problematisch, weil halt keiner weiß, wohin es geht. Also der Temperaturanstieg, der kommt, der wird unsere Wälder hart treffen. Ich habe da großes Gottvertrauen, vielleicht auch, weil ich im Klosterwald bin. Aber ich bin mir sicher, der Wald wird bleiben, auch wenn er zwischendurch durch Klimawandel weniger Hochwald, eher Buschwald ist und dann wieder Wald kommt. Also die Natur schafft das. Aber ob wir das eben alle so mitschaffen, das ist eben die Frage. Also wir profitieren ja vom Wald und wir können auch nicht ohne den Wald leben. Wir alle leben davon. Und das ist eben der Spagat, das zu schaffen und den Wald so auch in seiner Nutzungs- und Schutzfunktion erhalten zu können.
Der Wald ist ein Wandlungskontinuum, das sich sehr, sehr langsam wandelt. Ja. Aber es wandelt sich beständig. Das ist auch das Faszinierende am Wald. Nur die meisten nehmen es nicht wahr. Ja. Sie meinen, der Wald steht still und schweigt und bleibt immer so, wie er ist. Ja. Aber er wandelt sich tatsächlich täglich, nicht nur in den Jahreszeiten. Und im Augenblick verwandelt er sich großflächig eher zum Schlechteren, weil halt viele Dinge absterben, weil sie zu wenig Wasser haben, weil der Käfer kommt, weil wir aus aller Herren Länder Pilze und Sonstiges importieren, was dem Wald schwer zu schaffen macht. Und es wird aber viel zu wenig gesehen in der Öffentlichkeit.
Ich glaube, das Wichtigste ist, im Wald zu sein und ihn wahrzunehmen. Denn der Wald, auch wenn er jetzt im Herbst so oder im Winter sozusagen stumm und starr da steht, wo man denkt, da passiert überhaupt nichts, aber die ganze Zeit von Frühjahr bis Winter, jede Minute, jede Stunde im Leben, ist der Wald ja etwas, was ein riesiger Organismus ist. Das heißt, da ist beständig Umwandlung, da ist beständig Frucht bringen. Da ist etwas, was intensivst Leben vermittelt. Und alleine im Wald, ich war heute Morgen oder heute Nachmittag mit den Ziegen im Wald nochmal ein bisschen rumlaufen, ein bisschen spazieren gehen mit den Lümmels, dann ist das eine Wahrnehmung, die auch mich natürlich immer wieder animiert dazu zu gucken, wo ist meine Frucht, wie ist mein Leben. Das kann ich schon eins zu eins setzen, denn ich bin nicht jemand, der in der Stadt lebt, sondern ich kann mich auf dieses intensive Leben im Wald kann ich mich einlassen und kann da Parallelen zu meinem Persönlichen finden.
Mein Verständnis von Wald war immer schon relativ offen. Mein Verständnis von Wald ist über alle Kontinente eigentlich schon immer geprägt gewesen und von daher habe ich in Äthiopien eigentlich nur noch eine Facette dazu gelernt, die eben die eigentlich was verkörpert, was ich mir in anderen Wäldern schon immer gewünscht habe und eigentlich vorgestellt habe, dass eigentlich dass man dem Wald einen höheren Wert gibt, den man dann eben auch angeht und den dann eben auch schützt.
Der Erfahrungshorizont von Peter Borchert ist nicht in wenigen Sätzen zu bündeln. Derzeit arbeitet er in Äthiopien an der Renaturierung des Landes für die letzten Waldinseln im Auftrag von Brot für die Welt. Auf der Website ist nachzulesen:
Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Äthiopien zu 40% mit Wald bedeckt. Heute sind es nicht einmal mehr 5%. Vielerorts wurden Wälder gerodet, um Platz für den Anbau von Lebensmitteln für die stark wachsende Bevölkerung zu schaffen. Rings um Kirchen und Klöster der äthiopisch-orthodoxen Kirche blieben kleine bewaldete Inseln stehen. Sie sind bedroht durch Holzdiebe.
Da gibt es zwei Strategien, für die ich eine befürworte, die andere quasi gar nicht. Der eine ist eben, diese Wälder abzugrenzen. Ja, dass man eben mal Mauern um diese Wälder baut, ja, um sie eben zu schützen vor den Leuten, die vielleicht keinen Respekt vor den Wäldern haben und entweder Holz aus den Wäldern rausholen bzw. ihre Tiere reintreiben. Das ist für mich keine Lösung. Eine Mauer zu bauen macht hier keinen Sinn, weil auch dort wird irgendwann die Mauer übersprungen oder eben jemand schmeißt die Bäume über die Mauer und das Holz so raus. Man muss eigentlich progressiv im Dienste aller, ja, also im Dienste der Gemeinschaft, nicht nur der Orthodoxen, muss man eigentlich diese Wälder erweitern. Man muss eigentlich sagen, hier, diese Wälder sind dafür da, dass ihr noch Wasser und Boden auf euren Wäldern habt. Ja, das sind eure Quellen. Ja. Hier ist eben der Ursprung von eurem Bach. Der ist auf diesem Berg unter diesem Kirchenwald. Und deswegen ist der wichtig. Man braucht eben ein anderes Verständnis jetzt, was man kommunizieren muss. Und dann muss man natürlich auch nicht nur die geistliche Gemeinschaft in dem Wald stärken, sondern auch die Gemeinschaften außerhalb des Waldes, also die Gemeinden. Und wenn man das tut, dann kann man was zusammen entwickeln, was nachhaltig ist. Also man kann dich nicht abschirmen, man muss es gemeinschaftlich über alle Religionen hinaus eben lösen.
Der Wald ist nicht nur für die äthiopisch-orthodoxen Kirchen von lebensnotwendiger Bedeutung. Und so ist der Wunsch von Peter Borchert, die Wälder in Äthiopien in Orte zu verwandeln, wo Menschen einander begegnen, im Bewusstsein, dass in Zeiten des Klimawandels die Bäume nicht nur Brennholz für die nächste Mahlzeit liefern.
Das eben ist ein Wert über dem Nutzen des Waldes gibt. Ich meine, wir haben hier gelernt, dass eben Klöster eben teilweise bessere oder verständnisvollere oder nachsichtigere oder nachhaltigere Nutzerinnen dieser Wälder sind. Und dementsprechend kann man dieses Verständnis auch in das Kloster eigentlich einverleiben. Also man kann eigentlich mehr draus machen. Man kann wirklich eben eigentlich das plakativ eigentlich auch nutzen, dass man nachhaltig den Wald nutzt. Ja, ich glaube, das wäre eine wichtige Symbolkraft, wenn Klöster in Deutschland das eben auch sich eigen machen könnten. Nicht in der ganzen Fläche, aber auf bestimmte Abschnitte. Nicht nur als Ruhe- oder Friedwald, sondern wirklich irgendwie sagen, das verkaufen wir als unser Verständnis. Wir machen das, weil wir wollen versuchen, den Mehrwert mit der Artenvielfalt zu erhöhen in unseren Wäldern. Und das ist jetzt kein extra Aufwand, den wir scheuen.
Zeichen des Klimawandels sind längst zu finden in der Klause im Osnabrücker Land, in waldgenetischer Forschung, im fachkompetent betreuten Klosterforst und in Dürren, Überschwemmungen und Ernteausfällen in Äthiopien. Und zur gleichen Zeit in derselben Welt im individuellen Handeln und Hoffen.
Also wenn wir jetzt vom Klimawandel reden und sagen, in 30 Jahren hat es hier keine Fichten mehr im Rheinbestand, was eben so prognostiziert wird, das ist ja schön, aber wenn ich heute einen Baum pflanze, dann ist er in 30 Jahren noch quasi in seinem Jugendstadium. Also noch lange kein Baum und kann immer noch sich dazu entscheiden, dass ihm der Standort eigentlich nicht passt.
Wir können nichts besitzen. Jeder von uns muss irgendwann mal gehen. Und ein Wald, da merkt man es halt am deutlichsten, ist Erben, Biodiversität, Vielfalt, wirtschaftlicher Vorteil vielleicht auch. Und wir können es vererben an die Zukunft. Also wir müssen in Demut übernehmen und mit Hoffnung übergeben.
Ich verstehe die Leute nicht, dass die immer noch so weiterleben können, obwohl sie sehen, da ist eine Überschwemmung, da ist ein riesiges Gewitter. Das heißt, wir spüren das schon. Und diese Gleichgültigkeit darüber, klar, dass manche so, ja, müssen unbedingt was gegen machen und so. Ja, aber sie tun aber nichts. Sie leben genauso weiter. Und das ist ähnlich wie im Glauben. Ich habe Thomas Schallig neulich gelesen und er sagt, die größte Gefahr für unsere Kirche, für unseren Glauben, das ist nicht ganz kräftiger Atheismus, sagt er, nein, das ist die Gleichgültigkeit.